Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Schatten der Fußball-Weltmeisterschaft hat in Lausanne eine Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees stattgefunden. Normalerweise gibt es eine im Jahr, diese 146. Ausgabe, ziemlich genau ein Jahr nach Amtsantritt von Kirsty Coventry als IOC-Präsidentin. Sie hat das Programm Fit for Future, also Fit für die Zukunft, aufgesetzt. Und in Lausanne wurden von den 104 IOC-Mitgliedern einige Beschlüsse gefasst. Mein Kollege Markus Tepper war vor Ort und hat es beobachtet. Ich habe ihn gebeten, dass wir die Beschlüsse mal durchgehen. Angefangen mit der größten Überraschung. Das IOC führt eine Antrittsprämie für Athletinnen und Athleten ein. Und da wollte ich wissen, was da genau beschlossen wurde und wie das diskutiert worden ist.
Also das kam tatsächlich überraschend, zumindest für uns Medienvertreter, für viele Athletinnen und Athleten offenbar auch. Also das IOC wird rückwirkend zu den Winterspielen Milano-Cortina jedem Athleten, der an Olympischen Spielen teilnimmt oder teilgenommen hat in Milano-Cortina, eine Antrittsprämie, also eine Beihilfe zahlen in Höhe von 10.000 US-Dollar. Das ist laut aktuellem Eurokurs etwas mehr als 8.800 Euro. Und diese Prämie kann man beantragen über die Athletenplattform des IOC. Und die soll innerhalb von 6 Monaten, je nachdem wie hoch so der bürokratische und Verwaltungsaufwand ist, soll diese Prämie den Athletinnen und Athleten ausgezahlt werden, und zwar über die nationalen Olympischen Komitees. Und das wird nicht angerechnet auf bereits bestehende Programme wie die Olympische Solidarität, sondern das IOC nimmt diese insgesamt 140 Millionen, nämlich einmal für die Winterspiele in Milano-Cortina, aber auch für die kommenden Sommerspiele in Los Angeles. Man geht so von 14.000 Athleten aus, die da berechtigt sind. Die nehmen sie aus ihrem eigenen Etat und zahlen dann, wie gesagt, 10.000 US-Dollar Antrittsprämie. Wie das diskutiert wurde? Es wurde gar nicht groß diskutiert, weil es war eigentlich eine Ankündigung von Pol Gasol. Das ist der Chef der IOC-Athletenkommission, spanischer Basketballer, berühmt in der NBA. Und der kündigte das in der Vollversammlung an. Da gab es Applaus für, aber gab auch von Athletenvertretern sehr viel Lob dafür. Aber es war insofern natürlich überraschend, weil die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry noch vor ein paar Wochen in einem Interview in Neuseeland, sagen wir mal, ganz anders geklungen hat. Da hat sie nämlich auf die Frage, wie das mit der Athletenbezahlung aussieht, hat sie gesagt, sie glaubt nicht daran, dass Athleten bezahlt werden würden bei Olympischen Spielen. Und das hat in der Athletenwelt sehr, sehr, sehr viel Kritik, fast einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Und jetzt diese Entscheidung, von denen das IOC sagt, dass das von langer Hand vorbereitet gewesen wäre. Ich mache da mal ein Fragezeichen hinter, weil das kam schon überraschend. Und wie gesagt, Kirsty Coventry klang vor ein paar Wochen noch ganz anders.
Es wurde auch das Verfahren der Olympiavergabe verändert. Was genau ändert sich da?
Das wurde erweitert. Bislang hatten wir ja eine Olympiavergabe, ein Prozess, der aus 2 Teilen bestand, und zwar einem kontinuierlichen Dialog. Ein Olympiabewerber sind zum IOC gegangen, haben gesagt, wir haben Interesse dran, Olympische Spiele auszurichten. Und dann hat das IOC mit diesen Bewerbern nicht unbedingt im Lichte der Öffentlichkeit darüber geredet, ob es passt oder nicht passt. Aus diesem kontinuierlichen Dialog wurde ab einem bestimmten Punkt dann ein zielgerichteter Dialog. Dann hat nämlich das IOC gesagt, wir reden jetzt nur noch mit einem Bewerber. Und das ist dann derjenige, den wir dann am Ende auch der Session vorschlagen werden, Olympische Spiele zu bekommen. Es könnten auch 2 Bewerber sein, aber die Praxis war am Ende immer die. Am Ende hat das IOC bzw. die Host City Kommission, also eine Kommission des IOC und die IOC-Exekutive der Vollversammlung, 1 Bewerber vorgeschlagen. Und der wurde dann mit ordentlich Vorlauf, also Brisbane zum Beispiel mit 11 Jahren Vorlauf 2021, die bekamen dann die Spiele zugesprochen. Jetzt ändert sich das folgendermaßen. Es gibt eine Zwischenstufe, der sogenannte strategische Dialog. Da sollen die IOC-Mitglieder eingebunden werden. Der soll auch insofern öffentlich gemacht werden, dass gesagt wird, mit wem man gerade redet. Und dieser strategische Dialog wird unter anderem zum Beispiel darin münden, dass das IOC sagen kann, liebe Bewerber, wir möchten gerne für diese Spiele 2036, 2040 einen Bewerber haben aus einer bestimmten Region der Welt. Asien, Südamerika, Ozeanien, vielleicht auch Afrika oder Europa. Das heißt, es gibt wieder eine Zwischenstufe, wo schon Bewerber aus dem Rennen rausgehen, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil das IOC sagt, strategisch möchten wir gerne die nächsten Spiele in diese Ecke der Welt vergeben. Wichtig noch, dieser Dialog soll eine stärkere Teilnahme der IOC-Mitglieder beinhalten, weil die fühlten sich tatsächlich zuletzt so ein bisschen außen vor, weil sie in diese Dialoge gar nicht eingebunden waren, sondern am Ende eben einen Bewerber vorgesetzt bekamen, den sie eigentlich nur noch bestätigen mussten. Das soll sich jetzt ändern, indem die IOC-Mitglieder wesentlich häufiger informiert werden und sich in den Prozess einbringen können. Was das genau heißt, Das muss man sehen. Wir haben gefragt, gibt es denn wieder Reisen in die Bewerberstädte? Ja, so vor ungefähr 20 Jahren ein Quell für sehr viel Ärger, Korruption. Das ist deswegen abgeschafft worden. Und alle, die wir gefragt haben, gesagt, nein, Reisen in die Bewerberstädte soll es nicht mehr geben.
Was sich auch ändern wird, was aber keine Überraschung ist, weil es im Grunde schon vorher angekündigt war, ist das Verfahren beim Auf- und Abstieg beim Olympischen Programm. Was wird sich da ändern?
Also dieses Olympische Programm hat ja eine unsägliche Geschichte, weil es gab immer schon die Programmkommission, die harte Arbeit geleistet hat. Und man hatte aber immer den Eindruck, dass diese Vorschläge zwar gehört wurden, aber es dann doch Einzelentscheidungen gab. Dann gab es Sportarten, die regional bedeutsam waren für die Ausrichterstädte. Aber es fehlte so ein richtiger Anpack, ein Prozess, ein amtliches Verfahren. Das hat man jetzt geändert. Es gibt einen Prozess. Ich erspare Ihnen jetzt die Details, weil das wirklich sehr, sehr detailliert ist. Aber was es geben wird, es wird tatsächlich eine Veränderung des Programms geben. Das Programm wird flexibler sein, es wird moderner werden, es soll auch jünger werden. Und man unterscheidet jetzt nicht mehr nur in Sportarten, sondern in Disziplinen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Leichtathletik ist eine Sportart und hat insgesamt 48 Disziplinen. Und in diesem neuen Verfahren kann es sein, dass das IOC sich diese Disziplinen anschaut und sagt, welche sind populär, welche sind international, werden global betrieben, wie groß ist die Aufmerksamkeit von Zuschauern, TV-Ratings, vielleicht auch Sponsoreninteresse. Und dann kann es tatsächlich sein, dass Disziplinen, die jetzt nicht so populär sind, die vielleicht ein bisschen veraltet sind oder wo auch die globale Verbreitung gar nicht stimmt, dass die dann rausgenommen werden aus dem Olympiaprogramm und die Leichtathletik vielleicht statt mit 48 Disziplinen nur noch mit 40 Disziplinen daherkommt. Umgekehrt soll es aber möglich sein, dass moderne, junge Sportarten mit ihren Disziplinen ins Olympiaprogramm reingehen. Und noch eine Zahl, die auch den Gigantismus dieser Spiele oder Olympia verdeutlicht. In Atlanta 1996 hatten wir 26 Sportarten im Programm. In Rio waren es 28, in Paris 32 und in Los Angeles werden es 36 sein. Da sagt das IOC, das ist Gigantismus, der ist kaum noch abzubilden, der ist auch kaum noch nachhaltig zu organisieren. Und da will man runter und dafür ist es gut, ein Verfahren zu haben, wie das geregelt passiert. Ein Verfahren soll im Idealfall halt auch Streitigkeiten verhindern.
Und das Ziel ist dann, auf wie viele Sportarten letztendlich mit ihren Disziplinen runterzukommen?
Das haben Sie nicht so gesagt. Das kommt auch ein bisschen auf die Ausrichterstadt an. Weil es spielt zum Beispiel eine Rolle, wie aufwendig ist eine Sportart zu organisieren? Was braucht man an Sportstätten dafür? Wir denken im Winter an den Eiskanal, im Sommer denken wir an die Wildwasserstrecke. Da kommt es darauf an, ist so etwas vorhanden? Kann sowas gemacht werden? Also was man möchte, ist, man möchte auf jeden Fall unterhalb dieser Zahl von 36 rauskommen. Welche Zahl genau, da haben wir mehrfach nachgefragt. Das hat man nicht gesagt, aber die Botschaft ist so ein bisschen, wir sind zu groß geworden, wir sind zu gigantisch geworden, wir sind in manchen Teilen vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen runter von diesen großen Zahlen und wollen den Gigantismus reduzieren.
Noch ein Punkt, der angesprochen worden ist, ist die Charta, die Olympische Charta. Und da geht es um den Neutralitätsanspruch. Es heißt jetzt dort, die Aufgabe des IOC besteht darin, stets Neutralität zu wahren und sich keinem Druck seitens Regierungen, Kultur, Gesellschaft oder Wirtschaft auszusetzen. Was steckt dahinter?
Naja, es ist ja gestrichen worden, der Punkt, dass man politisch neutral ist, sondern man fasst diesen Neutralitätsbegriff jetzt etwas weiter und erklärt sich quasi generell für neutral. Und dahinter steckt natürlich die Befürchtung oder die Voraussage von Beobachterinnen und Beobachtern, die sagen, in dem Moment, wo man diesen Neutralitätsbegriff sehr weit fasst, und nicht alleine auf politische Einflüsse beschränkt, schafft man sich Bewegungsfreiheit. Und diese Bewegungsfreiheit wird von manchen als Zeichen dafür gewertet, dass die Rückkehr von Russland, erst des russischen Nationalen Olympischen Komitees, was ja aktuell suspendiert ist, aber auch von russischen Sportlerinnen und Sportlern mit Hymne, Fahne und Trainingsanzug, ja, dass das nicht mehr so lange dauert.
Konnten Sie jetzt diesen zwei Tagen, in denen Kirsty Coventry ihr Fit for the Future Programm vorgestellt und durchgebracht hat in dieser Vollversammlung, erkennen, dass sie da eine eigene Handschrift entwickelt hat und sich eben auch abhebt von ihren Vorgängern?
Ja, das kann man so sagen. Also sie hat das gemacht, was jeder neue Chef macht. Sie hat in die Kasse geguckt, sie hat sich die Organisation angeguckt, sie hat sich das Portfolio, das Produktprogramm angeguckt und hat im letzten Jahr schon gesagt, bei der Amtsübernahme, wir müssen eine Bestandsaufnahme machen, wir müssen das IOC fit für die Zukunft machen. Und jetzt hat man ein Jahr in, ich glaube, 9 Arbeitsgruppen intensiv, und das nehme ich ihr auch ab, hat man getagt, noch in Lausanne selber gab es Arbeitsgruppen vor und nach der Session mit IOC-Mitgliedern. um zu überlegen, wie können wir diese olympische Bewegung fit für die Zukunft machen. Damit tritt sie durchaus aus dem Schatten ihres Vorgängers Thomas Bach heraus. Manche sprechen jetzt davon, wenn man jetzt auf die vier großen Entscheidungen hier blickt, das ist eine Reform der Reform und Rolle rückwärts. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie jetzt unbedingt, koste es was es wolle, ihren Amtsvorgänger irgendwie überholen möchte oder alles rückgängig machen möchte. Wir haben mit Juan Antonio Samaranch Jr. gesprochen, der lange mit dabei ist, auch aus familiären Gründen die olympische Bewegung gut kennt. Und wir haben ihn gefragt, ob wir jetzt eine Reform der Reform erleben. Und da sagte er, mein Gott, als Thomas antrat 2013, war die Welt eine andere. Und jetzt sind wir 13 Jahre später und die Welt hat sich verändert, sehr dynamisch verändert. Und es wäre sträflicher Leichtsinn, wenn die neue Präsidentin nicht Veränderungen und Reformen ansetzen würde. Was man sagen kann, ist, sie entwickelt ein eigenes Profil, auch in der Pressekonferenz. Da war sie ja zuletzt nicht immer sehr glücklich. Auch sportpolitisch war sie nicht immer so auf der Höhe der Zeit. Man hat den Eindruck, dass sie da schon ein eigenes Profil entwickelt und ein wenig präsidialer wird.
Wie kommt das denn bei den Delegierten an? Kann sie die überzeugen und mitnehmen?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man das messen möchte. Wenn man Wortbeiträge, kritische Nachfragen oder generell Free Speech in der Session, in der Vollversammlung sieht, dann geht das da alles sehr harmonisch zu, fast schon zu harmonisch. Manchmal wünscht man sich, dass mal jemand dann doch eine kritische Nachfrage stellt. Aber all das, was da beschlossen wurde und die Änderungen in der Olympischen Charta, das ging schon relativ glatt durch. Also fast überall einstimmig. Ich habe nicht mitgezählt, aber eine große Opposition war da nicht zu bemerken. Und wenn man mit den Mitgliedern spricht, dann haben die so eine freundlich abwartende Haltung, so nach dem Motto, sie ist ein Jahr im Amt, sie tut was, sie bemüht sich. Da gibt es durchaus einen großen Vertrauensvorschuss und ein großes Wohlwollen in dem, was sie da tut. Man darf auch nicht vergessen, dass das IOC des Thomas Bach von 2013 ein anderes ist, als wir es jetzt unter Kirsty Coventry im Jahr 2026 haben. Es ist jünger, es ist weiblicher, es ist diverser. Und damit ändern sich natürlich auch Dinge in der Governance und wie man miteinander umgeht.